Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 9, bis 8, Jesu Himmelfahrt. Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Bitte schön, Hartwig.
Das Thema für die heutige Predigt habe ich wie folgt gestellt: Die Zeit vor Himmelfahrt, die Vorbereitung für den Bau der Gemeinde Gottes. Pierre hat soeben den Text der Predigt gelesen und ich nehme dazu noch die Verse 1 bis 3. Und es sind genau die Verse, die unmittelbar vor der Himmelfahrt Jesu Christi stehen, an die wir als Christen am 30. Mai denken werden. Dieser Text aus Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 8 beschreibt drei Zeitabschnitte. Und genau in diesen drei Abschnitten gliedere ich auch die Predigt heute. Der erste Abschnitt, die Verse 1 bis 3, zwischen der Auferstehung, also Ostern, und Himmelfahrt. Der Auferstandene baut seine Gemeinde. Der zweite Abschnitt, dann die Verse 4 bis 5, die Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und Pfingsten. Der Heilige Geist ist die Verheißung der Kinder Gottes. Und der letzte Abschnitt, die Verse 6 bis 8, zwischen Pfingsten und Jesu Wiederkunft, die Zeit der Mission. Ich lese uns die Verse 1 bis 3 vor für den ersten Abschnitt. Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 3. Dort schreibt Lukas: Den ersten Bericht habe ich verfasst, lieber Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen, den Aposteln, hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Lukas, der Verfasser des Evangeliums nach Lukas, ist auch der Verfasser der Apostelgeschichte. Und beide Werke richtet er an Theophilus. Doch wer dieser Theophilus ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Vielleicht war er eine politische Persönlichkeit, die für den Glauben an Jesus Christus interessiert war. Danke, Pierre. Auf jeden Fall möchte Lukas ihn für den Glauben an Jesus Christus gewinnen. Und in der ersten Anrede im Lukas-Evangelium sehen wir, dass Lukas ihn als hochgeehrter Theophilus anspricht. Und jetzt in der Apostelgeschichte mit lieber Theophilus. Aus einem distanzierten Bekannten scheint nun ein persönlicher Freund geworden zu sein oder sogar ein Bruder im Herrn. Wenn Lukas hier in Apostelgeschichte von seinem ersten Bericht schreibt, dann meint er das Evangelium, welches wir auch kennen. Er hat somit ein Doppelwerk verfasst. Im ersten Werk, das Lukas schreibt, geht es darum, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, als er in den Himmel aufgenommen wurde. Und hier stellt sich mir die Frage, berichtet Lukas tatsächlich im Evangelium nur von den Anfängen von Jesu Tun und Lehren? Wenn Jesus jetzt im Himmel ist, ist sein Handeln und sein Lehren dann nicht abgeschlossen? Mit dieser kurzen Aussage macht Lukas einiges deutlich. Wenn er nämlich von Jesu Handeln spricht, dann meint er nicht in erster Linie die einzelnen Wunder, die Jesus zu Lebzeiten getan hat. Dann meint Lukas den umfassenden Auftrag Gottes an Jesus, nämlich den Menschen mit Gott zu versöhnen und die Gemeinde Gottes zu bauen. Und deshalb enthält der erste Bericht, wo es um das Leben Jesu auf der Erde, um seinen Tod und seine Auferstehung geht, nur den Anfang von diesem Werk Gottes auf der Erde. Jesus wirkt weiter durch die Apostel, die er durch den Heiligen Geist Befehl gibt. Mit der Apostelgeschichte zeichnet Lukas die rote Linie, welche die Apostel, die von Jesus berufen sind, weiterführen. Doch interessanterweise spricht der auferstandene Herr Jesus nach seiner Auferstehung nicht von seinem Leiden und von seinem Tod. Viel wichtiger ist es ihm, sich seinen Jüngern als der Lebendige zu zeigen. Und dabei geht es ihm um zwei Dinge. Erstens die Glaubwürdigkeit seiner Auferstehung und zweitens der Bau der christlichen Gemeinde. Die Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu ist der entscheidende Punkt. Glaubt die Menschheit nicht an die Auferstehung Jesu, so ist sein Opfertod am Kreuz für die Menschen umsonst. Jesus verbringt die letzten Tage darin, dass er sich seinen Jüngern als der Lebendige zeigt, durch viele sicheren Kennzeichen, schreibt Lukas hier. Man könnte auch übersetzen, Jesus pfändet seine Leibhaftigkeit. Er gibt ein Pfand dafür, dass er wirklich auferstanden ist. Ein Pfand ist das eindeutige und unangefochtene Zeichen dafür, dass eine Sache oder ein Ereignis tatsächlich geschehen ist. In Johannes 11, Vers 25 sagt Jesus zu Maria: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Die Auferstehung ist ein Teil von Jesus. Wir können nicht an Jesus glauben und gleichzeitig seine Auferstehung leugnen. Hier an der Auferstehung Jesu scheidet sich die Menschheit. Man könnte sagen, der Kreuzestod Jesu wäre ohne Auferstehung kein Erlösungswerk, sondern reine Kapitulation eines religiösen Spinners aus Nazareth. Ja, die Menschen haben Schwierigkeiten damit, die Auferstehung historisch einzuordnen. Aber ohne die Auferstehung wäre sein Kreuzestod kein Erlösungswerk für uns. Und das zweite Anliegen dieses Auferstandenen ist der Bau der christlichen Gemeinde. Der Auferstandene verbringt seine letzten Tage vor der Himmelfahrt damit, mit seinen Jüngern über die Dinge zu sprechen, die dem Reich Gottes angehen, das heißt dem Bau der christlichen Gemeinde. Vor seinem Tod sagt Jesus zu Pilatus in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich nicht den Juden überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Gottes Reich bezeichnet den Bereich, wo Gott der Herrscher ist. Man könnte hier auch besser übersetzen mit Königsherrschaft Gottes. Es ist richtig, dabei an etwas zu denken, was uns heute noch unsichtbar ist, nämlich die neue Welt, die Gott schaffen wird. Aber die Königsherrschaft Gottes ist viel mehr. Es ist Gottes Gegenwart, schon hier in der Vergänglichkeit. Es ist Gottes Eingreifen in mein und in dein Leben. Die Botschaft vom Reich, von der Königsherrschaft Gottes ist die gute Nachricht, nämlich die Botschaft, dass Menschen aus der Sklaverei der Sünde befreit werden und unter die Herrschaft Gottes gestellt werden. Gott macht Menschen zu seinen Kindern. An Jesus Christus zu glauben, heißt also, an den zu glauben, der stellvertretend für uns gestorben ist und der von Gott auferweckt wurde. Ja, die Gemeinde Jesu Christi lebt unter der Herrschaft Gottes, weil Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, kann es überhaupt zu einem Herrschaftswechsel in meinem und dein Leben kommen. Nur weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist, kann es einen Sieg geben. Können wir von der Sklaverei der Sünde befreit werden. Und so kommen wir zum zweiten Abschnitt, nämlich die Verse 4 bis 5. Die Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und Pfingsten. Der Heilige Geist ist die Verheißung der Kinder Gottes. Und ich lese uns noch einmal diese Verse, Vers 4 und 5. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Ist es nicht ein merkwürdiger Befehl Jesu an seine Jünger? Bleibt auf jeden Fall in Jerusalem, um die Verheißung zu empfangen. Doch warum gibt Jesus seinen Jüngern diesen Befehl? Versetzen wir uns einmal in die Situation der Jünger. Die Kreuzigung war wohl das schrecklichste Ereignis ihrer Zeit mit Jesus. All ihre Hoffnungen auf bessere Zeiten waren mit dem Tod Jesu zerschlagen. Jetzt, nach seinem Tod, waren sie ohne Hoffnung und ohne Zuversicht für ihre Zukunft. Sie waren geplagt von Angst vor Verspottung und Verfolgung. Sie waren die engsten Verbündeten dieses religiösen Führers gewesen, der ständig auf Konfrontation mit den religiösen Führern des Volkes gestanden hatte. Und jetzt, nach seinem Tod, standen sie dem wütenden und auch enttäuschten Volk ganz ausgeliefert. Mitten in dieser Angst und Hoffnungslosigkeit kommt Jesus wieder zurück. Er ist wieder am Leben. Doch sie brauchen eine lange Zeit, bis sie verstehen, dass Jesus tatsächlich lebt. Und schon packt sie wieder Hoffnung, weil ihr Meister wieder da ist. Jetzt denken sie, die Menschen müssen unweigerlich an Jesus glauben. Selbst die harten Brocken von Pharisäern und Schriftgelehrten werden jetzt an Jesus glauben, wo er wieder sichtbar auf der Erde ist. Und genau dann, gerade dann, als sich alles so schön entwickelt, als sich alles eingependelt hat, der Meister ist wieder da, dann sagt dieser Jesus, dass er zurück in den Himmel gehen muss. Vielleicht haben die Jünger gedacht, Jesus, bist du jetzt im Team oder nicht? Also können wir mit dir rechnen oder nicht? Die logische Reaktion der Jünger auf die Himmelfahrt Jesu wäre die gewesen, dass sie zurück nach Galiläa gezogen werden zu ihren Fischerbooten. Und genau das wusste Jesus. Und deshalb sagt er ihnen, bleibt auf jeden Fall in Jerusalem und wartet auf die Verheißung. Und diese Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ist eine Zeit des Wartens für die Jünger, des Wartens auf eine große Verheißung, nämlich die Verheißung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird sie lehren und sie an die Worte Jesu erinnern. Der Heilige Geist wird ihr Beistand und Tröster sein. Er wird sie erfüllen und ihnen zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Der Heilige Geist ist genau das, was die Jünger brauchen in der Abwesenheit Jesu. Doch das Besondere ist nicht, dass die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, sondern dass dieses durch die Taufe mit dem Heiligen Geist geschieht. Lukas zeigt in seinem ersten Bericht im Evangelium sehr deutlich, dass der Heilige Geist im Leben von Jesus die wirkende Kraft ist. Kein anderer Evangelist betont das Wirken des Geistes so stark wie Lukas. Es ist der Heilige Geist, der das Kind in Maria zeugt. Simeon wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, um bei der Beschneidung Jesu im Tempel vor dem Priester zu bezeugen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Die Taube, der Heilige Geist, kommt sichtbar als Taube auf Jesus bei der Taufe. Und Gott bezeugt, dies ist mein lieber Sohn, an den habe ich Wohlgefallen. Doch jetzt, wo Jesus sagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, da sollte das jüdische Ohr klingeln. Denn das Einzelne mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, das gab es schon im Alten Testament. Aber die Taufe mit dem Heiligen Geist war ein exklusives Zeichen des neuen Bundes. Es war das Zeichen des Bundes, der aufgerichtet würde mit dem Gesalbten Gottes. Das lesen wir in Jesaja 61, Vers 1 bis 2. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Und genau diese Zeilen aus Jesaja 61 bezieht Jesus in seiner ersten Predigt in der Synagoge auf sich und sagt, heute hat sich das vor euren Ohren erfüllt. Jesus legitimiert seinen Dienst als der Gesalbte, als der Sohn Gottes mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Zeichen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und nach dem Tod Jesu erweckt Gott seinen Sohn durch den Heiligen Geist und bestätigt, wahrlich, er ist mein Sohn, nach Römer. Das bedeutet, dass jeder von uns, der den Heiligen Geist empfangen hat, der steht in diesem neuen Bund mit Gott. Und umgekehrt kann man auch sagen, nur wer den neuen Bund, gegründet auf das Blut Jesu, annimmt, kann mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. In Römer 8, 14 bis 17 schreibt Paulus, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Der Heilige Geist ist die Gabe Gottes. Er ist keine Selbstverständlichkeit. Er ist auch keine Kraft, die langsam in uns groß wird oder die uns schon als Kinder in den Schoß gelegt wird. Der Heilige Geist ist das sichere Zeichen der Gotteskindschaft. Sind wir uns dieser Gabe Gottes bewusst? Der Heilige Geist ist das in uns, was uns zu Kindern Gottes macht. Gott hat ihn in uns hineingegossen, damit wir mit unserer Zunge und mit unserem Leben bekennen, Jesus ist Herr und Jesus lebt. Und so kommen wir zum dritten Abschnitt, die Verse 6 bis 8. Die Zeit zwischen Pfingsten und Jesu Wiederkunft. Und ich lese uns noch einmal die Verse 6 bis 8. Sie nun, die Jünger, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Herr, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Mit dem Reich über Israel ist die sichtbare Königsherrschaft Gottes über Israel gemeint. Und diese Frage der Jünger ist sehr naheliegend. Denn mit der Ausgießung des Heiligen Geistes wird Jerusalem wieder der Ort der Rettung. Mit der Verheißung des Heiligen Geistes gibt es wieder Hoffnung für Israel. Und genau diese Hoffnung lodert jetzt im Herzen der Jünger auf. Doch Jesu Antwort ist ernüchternd. Das ist Sache des Vaters. Der Vater in seiner Vollmacht hat die Fähigkeit und das Recht, den Zeitpunkt festzulegen. In der Hand dieses Vaters liegt die Geschichte, aber auch die Zukunft. Jesus sagt hier nicht, dass die Frage der Jünger banal ist, aber vielmehr verweist er auf das Handeln Gottes des Vaters. Und genau diesem Vater gilt es zu vertrauen, wenn es um die Zukunft geht. Doch die Königsherrschaft, die sichtbare Königsherrschaft Gottes über Israel, kann erst dann aufgestellt werden, wenn Jesus wiederkommt, nämlich zu der Zeit, die der Vater in seiner Vollmacht bestimmt, wenn sein Volk sich zu Jesus bekehrt. Und genau deshalb endet Jesu Antwort an seine Jünger nicht mit diesem kurzen Satz. Genau deshalb, weil sein Volk und auch viele andere Leute sich zu Jesus bekehren sollen, führt Jesus seine Antwort wieder weiter mit einem Aber. Und dabei richtet er den Blick der Jünger auf das Eigentliche. Und ich lese uns den zweiten Teil der Antwort Jesu. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Es ist die Kraft Gottes, die in ihnen wohnen wird. Es ist nicht in erster Linie eine körperliche Kraft, sondern die Kraft der Gotteskindschaft. Die Kraft, die sie an Gott bindet. Es ist die Kraft, die ihnen die Heilsgewissheit gibt. Und aus dieser Kraft des Heiligen Geistes heraus werden sie Zeugen sein. Nämlich Zeugen von Jesus Christus. Und hier kommt die Auferstehung wieder in den Vordergrund. Sie werden nicht nur Zeugen vom gekreuzigten Jesus sein, sondern vom auferstandenen Jesus. Ihr Leben und ihr Reden wird davon zeugen, dass Jesus lebt und zu Rechten Gottes sitzt. Diese Zeit zwischen Pfingsten und Jesu Wiederkunft ist die Zeit, in der die Nachfolger Jesu ihn auf der Welt bezeugen. Es ist die Zeit der Mission. Unser Herr Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Er ist erhöht. Und dort steht er für uns vor dem Vater ein. Aber von dort baut er auch seine Gemeinde hier auf der Erde. Durch jedes einzelne Glied der Gemeinde Gottes, mit unterschiedlicher Begabung und Fähigkeit. Die Kraft des Heiligen Geistes befähigt uns zum Dienst an Gott. Und die Kraft des Heiligen Geistes befähigt jeden Christen. Wir als Christen geben Zeugnis ab von dieser Realität. Mit unserem Leben zeugen wir davon, dass Jesus lebt. Mit unserem Leben bezeugen wir, dass Jesus den Tod und die Sünde besiegt hat. Oder muss ich hier ein Fragezeichen stellen? Bezeugen wir mit unserem Leben, dass Jesus lebt? Dass er der Sieger über Tod und Sünde ist? Wenn ich an mein Leben als Christ denke, dann sehe ich immer wieder Momente, die eher an Jesu Existenz zweifeln lassen, als an seine Leibhaftigkeit. Es sind die Momente, in denen ich der Sünde Raum gebe in meinem Leben, in denen ich nicht an die Kraft der Veränderung durch Gott glaube. Momente, in denen ich sinnlos und planlos dahinlebe und resigniere. Von Jesu Existenz zu zeugen, bedeutet nicht, ein perfektes Leben auf die Reihe zu bringen. Vielmehr bedeutet es, aus der Gnade Gottes zu leben und seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, in uns Wirkungsraum zu geben. Die Gemeinde Gottes besteht aus vielen einzelnen Gliedern, die der Heilige Geist befähigt. Der Heilige Geist rüstet uns zu zum Dienst an Gott. Es kann sein, dass er uns neue Fähigkeiten gibt oder uns aufmerksam macht auf Begabungen, die wir haben und die wir für Gott einsetzen sollen. Durch uns wirkt Gott hier auf der Erde und durch uns baut Gott seine Gemeinde. Zusammenfassend kann man sagen, Himmelfahrt macht das Zeugnis von Jesus nötig und Pfingsten macht es möglich. Weil Jesus nicht mehr sichtbar auf dieser Erde wandelt, sind wir das lebendige Zeugnis von Jesus. Und das können wir nur, wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Ich schließe mit dem Vers aus 2. Korinther 12, Vers 9a. 2. Korinther 12, Vers 9a. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lasst uns gemeinsam beten.